Wir lesen im Römerbrief dann vom Apostel Paulus: Das Evangelium ist Kraft Gottes, also die Botschaft, die Rettungsbotschaft von Jesus, ist Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. So kommt Gott mit seiner Kraft. Nicht, indem er alle aus dem Weg räumt, die ihm irgendwie im Wege stehen können. Das ist ja unsere Art, ich werde nachher nochmal darauf zurückkommen. Sondern so, dass er sich selber gibt in seinem Sohn. Hier spricht also Zacharias von Jesus und nicht von seinem Sohn Johannes. Das kommt erst später. Und Zacharias lobt Gott dafür, dass er sein Versprechen einhält, dass Gott treu ist, auch wenn die schon über 1000 Jahre her sind. Gott leidet ja nicht, wenn man das mal so will, an Alzheimer oder an Vergesslichkeit. Ja, Demenz, wie man immer es ausdrücken will, wo bei uns ja nicht nur Unaufmerksamkeit eine Rolle spielt, sondern vielleicht auch Vergänglichkeit, dass wir uns an Dinge einfach nicht mehr erinnern können. Und manchmal kommt es uns in unserem Leben ja so vor, wenn Gott jetzt nichts macht, dann muss er doch irgendwie Gedächtnisschwund haben. Nein. Wir haben nur keine Möglichkeit, uns vorzustellen, zu welcher Zeit es das Richtige ist, was Gott schenkt. Das lesen wir zum Beispiel im Galaterbrief: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Nicht vorher, auch nicht später, sondern mit unfassbarer Präzision kommt der Besuch des Höchsten genau zur richtigen Zeit. Auch wenn kaum jemand damit gerechnet hat. Hoher Besuch. Besuch von ganz oben. Das allein hat doch eine unfassbare Bedeutung. Dass Gott zu uns kommt. Ich habe das mal im ganz Kleinen nur miterleben können, als ich einen Jugendlichen in einer Gemeinschaft, wo ich mal tätig war, mal besucht habe sozusagen. Der war Schiedsrichter beim Fußball. Und da es mir nicht schwerfällt, daran Anteil zu nehmen, habe ich dann irgendwann mal tatsächlich mir die Zeit nehmen können und mal ein Spiel, das er geleitet hat, in Eckernförde damals angucken können. Ich war da in Kiel. Und ohne, dass ich das vorher geahnt hätte, ich wollte ja nur Anteil nehmen, haben wir seitdem eine total enge Beziehung zueinander gehabt. Ja, was so ein Besuch manchmal auslösen kann. Ja, und jetzt kommt Gott nicht nur, um mal kurz vorbeizugucken. Der kommt, um bei dir zu sein. Was heißt das eigentlich? Was müssen wir ihm eigentlich wert sein, dass der zu uns kommt? Es geht gar nicht zuerst darum, was er uns bringt, sondern wer da kommt. Als zweites jetzt darum, was bringt er eigentlich? Tiefste Befreiung. Dass er uns errettete aus der Hand unserer Feinde oder auch erlöst aus der Hand der Feinde. Es wird von Heilen gesprochen. Und die Feinde sind Menschen, auch jetzt erstmal im äußeren Sinn verstanden, die das Volk Israel hassen. Eine langjährige, jahrhundertelange Erfahrung des Volkes. Deshalb ist es auch nachzuvollziehen, dass man gemeint hat, Jesus muss uns erstmal von der Fremdherrschaft der Römer befreien. Das sind ja unsere Probleme. Ja, und dann... Und schon Johannes der Täufer hat diese Aufgabe deutlich zu machen, diese äußeren Umstände, Leute, sind gar nicht euer eigentliches Problem. Es geht um noch viel mehr. Klar, wir könnten sagen, natürlich, wir wissen es ja aus der Bibel, auch aus dem Neuen Testament, der Feind des Menschen ist auch der Feind Gottes, Teufel genannt, oder auch Satan, könnte man sagen. Oder wenn gesagt wird, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Ja, völlig richtig. Den wird Jesus tatsächlich auch vernichten, also beide. Aber ich möchte jetzt mal die Frage stellen, wer ist eigentlich unser größter Feind? Wer ist der größte Feind des Menschen? fand ja mal ein tolles Anschauungsbeispiel dafür im Wildpark Ekolt, wo ja relativ bald nach dem Eingang so ein kleines Häuschen stand, jedenfalls als ich damals da war mit meinen Kindern. Ob es heute noch steht, nachdem sie umgebaut haben, weiß ich gar nicht. Und da steht dann dran, das gefährlichste und am meisten gefährdete Lebewesen der Erde. Und dann denkt man natürlich, ja, das gucke ich mir jetzt an, macht die Tür auf und steht vor einem Spiegel. Ich bin mein größter Feind, ihr Lieben. Ihr könnt jetzt sagen, naja, es könnte schlimmer kommen oder das glaube ich dir, ja. Und ich werde mich auch in meinem Leben nicht rausreden mit irgendeinem Teufel. Also auch wenn ich denke, dass der unter uns sein Unwesen treibt. Der hat auch damit angefangen, das Misstrauen gegen Gott in uns hineinzusehen. Aber wo wohnt es jetzt? Und wo kommt es immer wieder zum Ausdruck? In mir, beziehungsweise aus mir heraus und durch mich. Ja, wo ich als Mensch nicht auch ein gesundes Misstrauen mir selbst gegenüber habe, kann das alles wuchern bis sonst wohin. Denn das geht immer automatisch, dass wir meinen, ich muss die Dinge kontrollieren können. Es kann nur geben, was ich für möglich halte. Es kann nur richtig sein, wie ich das einschätze. Es kann unmöglich so sein, wie Gott es sagt. Das ist das Schlimmste in unserem Leben. Wo ich vor Augen auf der Rechnung habe, was in mir los ist, und mein Blick deshalb auf den Höchsten richte, der ja zu Besuch gekommen ist, der mich heimsucht, der sich mir gnädig annimmt und der eigentlich den Überblick hat und alles in der Hand, wenn ich den Blick auf ihn richte, weil ich weiß, dass aus mir heraus das nicht alles gut kommt, dann verliert dieses Misstrauen gegen Gott, das die Bibel Sünde nennt, seine Macht. Aber wo ich gerne ohne Gott zurechtkommen möchte, wo ich unbedingt nicht in Abhängigkeit von ihm sein möchte, sondern ihn doch so gerne mal los wäre und mal die Dinge aus eigener Kraft meistern würde, da geht's schief. Dann wird die sogenannte Sünde die uneingeschränkte Macht ausbreiten und mich ins Verderben reißen und andere noch gleich mit. Die Umstände, in denen ich lebe, ich sage das deshalb so persönlich, es kann gerne jeder sagen, bei mir ist es anders. Darf man gerne sagen. Ich sage das deshalb bewusst und persönlich jetzt. Die Umstände, in denen ich lebe, geben immer nur diesem Misstrauen in mir die Gelegenheit, sich endlich mal wieder auszuwirken. Man kann es ja auch so gut verstecken. Ja, solange man hier sonntags im Gottesdienst sitzt, ist ja gar nicht los. Denkt man. Also denken die anderen. Ich weiß es ja besser. Und ich habe das gestern mal wieder wahrnehmen können, bei einer meiner Schwachstellen. Man könnte ja lauter andere Dinge erfinden, im Straßenverkehr sich ausdenken, also andere haben anderswo ihre Schwachstellen. Ich habe mal gestern wieder zwei Fußballspiele meiner Kinder angeguckt und in dem zweiten Spiel, also ich war gar nicht als Trainer, da passiert mir das tatsächlich nicht, nur als Zuschauer, habe ich mal wieder angefangen mit den Gegnern zu reden, also mit Betreuern des Gegners zu reden. Das kommt nie gut. Außer es ist freundlich geprägt, aber das war es nicht. Nein, sondern es gab einen konkreten und sehr guten Anlass und da musste man auch darauf reagieren. Die haben immer einen Unsinn von der Seitenlinie erzählt, um den Schiedsrichter zu beeinflussen. Ja, und mein Ungerechtigkeitsempfinden oder Gerechtigkeitsempfinden hält das eine Zeit lang aus und irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich ab und zu was dazu gesagt, dämlicherweise. Mir war schon gleich klar, dass das hier mit Gottes Liebe nichts zu tun hat und dass nichts Gutes dabei herauskommen wird. Aber, wie gesagt, wenn ich mir selber nicht misstrauisch gegenüber auch sein kann, mache ich einfach weiter. Ich habe mir dann nicht sagen lassen, Matthias, du weißt das doch, wie das ist. Wir Menschen irren uns und wollen, jeder will immer nur das Beste für sich, egal auf welchem Weg. Gott liebt diese Menschen so wie dich und er möchte, dass du das jetzt aushältst. Du bist ja noch nicht mal direkt betroffen. Du guckst nur zu. Dir wird auch immer vergeben, du kannst dieses Unrecht jetzt gerne an Gott abgeben, du wirst ihm nicht wehren können. Nein, Ich wollte nicht warten, bis Gott sich um seine Sache kümmert. Auf seine Weise. Und ihm das überlassen, was mit seinen Menschen ist. Ich wollte, dass das sofort aufhört und löse das dann eben auf meine Weise. Ja. Nicht? Und dann habe ich es ja mal wieder erlebt. Man sagt jemandem, Mensch, was du da erzählst, ist aber Unsinn. Und er sagt, ach stimmt, aber auch du, ich höre sofort auf damit. Ja, ist doch die Erwartung oder nicht, sonst wird man doch nichts sagen. Manchmal könnte man auf seine Erfahrung hören, das habe ich noch nie erlebt. Vielleicht klappt es auch diesmal nicht. Aber man kann es ja mal probieren, meint man dann. Ja, und da nützen dann auch all meine Gedanken nichts. Naja, so schlimm war das ja nicht, was du gesagt hast, und irgendwie hattest du ja auch recht. Nein, und das holt mich dann spätestens hinterher, es holte mich eigentlich schon sofort, aber spätestens hinterher sofort ein. Mein Verhalten war in jedem Fall ein Widerspruch zur Liebe Gottes. Und dann brauche ich über nichts mehr reden, auch nicht über die Wahrheit. Es hat ihm Schande gemacht. Und es hat das Böse und den Kampf unter Menschen in dieser Welt wieder einmal verstärkt, anstatt zur Versöhnung beizutragen. Es bleibt mir nur, dass ich in Zukunft, wo ich ja Zuschauer bin, einfach nur noch strikt den Mund halte. Mal sehen. Aber es verliere sonst die Kontrolle über mich. Und Selbstbeherrschung ist nun mal eine Auswirkung des Heiligen Geistes im Leben eines Menschen. Deswegen braucht keiner darüber diskutieren, was von dem, was er erlebt jetzt, wie schlimm ist oder nicht, und ob es nicht schlimmere Dinge gäbe. Gott seine Liebe nicht glauben, geht es schlimmer? Aus meiner Sicht nicht. Also bleiben die Ausreden im Halse stecken, und ich konnte nur Gott sagen, ach, ich wusste es ja vorher schon. Aber jetzt tut es mir hinterher nur leid. Ja, und die Umstände waren natürlich der Auslöser. Nein, die Umstände waren nur die Gelegenheit dazu, mich schlecht handeln zu lassen. Sie haben mir nach meiner Einschätzung das Recht gegeben, meiner Lieblosigkeit mal wieder freien Lauf zu lassen. Und meinem Zorn vor allem. Der mag ja manchmal berechtigt sein. Aber, wie lesen wir das in der Bibel, er ist nie eine Anweisung zum Handeln. Der Zorn sagt uns nie, wie wir jetzt am besten mit der Lage umgehen. Deswegen wird uns gesagt, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Und das kommt aus einem Psalm und da wird geschrieben, rede auf deinem Lager. Das heißt, sprich mit Gott darüber. Anstatt mit den Menschen. In dem Fall. Und dann kann man mit Menschen anders reden, aber nicht im Zorn, vielleicht dann über den Zorn. Dann hört es sich anders an. Insofern ist das Besiegen der Feinde oder das Retten aus der Hand der Feinde ja nicht vor allem eine äußere Geschichte. Das mussten dann die Mitbürger von Jesus auch erleben, die Volksgenossen. Er hat die Römer nicht aus dem Land geschmissen, sondern er hat sich um ihr Problem gekümmert. Und ist für dieses Misstrauen Gott gegenüber, für diese Lieblosigkeit ans Kreuz gegangen. Das ist die tiefste Befreiung, die es gibt. Von da fängt das andere erst an. Von da können die Umstände erst anders werden. Und wozu werden wir denn befreit? Dass wir ihm dienten, ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Es geht also nicht nur um Befreiung wovon, sondern wozu. Jetzt ein Leben in Gottes Liebe führen können. Das ist der Prozess in unserem Leben. Da ist noch viel dunkel, wahrscheinlich, zu finden in unserer Welt und in uns. Aber, und darauf weist dann Johannes der Täufer ja hin und Zacharias jetzt schon in seinem Lobgesang, mit Jesus kommt das Licht. Deshalb als drittes beste Beleuchtung. Johannes der Täufer wird Jesus beleuchten. Uns vorbereiten auf ihn, also sein Volk. Deutlich machen, wer da kommt. Und deutlich machen, wie es geht, dass man ihn annimmt. Das hat er getan, indem er die Menschen darauf hingewiesen hat, ihr habt euch von Gott gelöst und das muss bereinigt werden, ihr braucht Vergebung. Er konnte diese Bewegung in diesem Sinne nicht bewirken. Er konnte sie zusprechen in der Taufe damals, aber er konnte sie nicht bewirken. Er zeigt dem Volk, was mit uns Menschen los ist. Dass wir nicht Verbesserung unserer Lebensumstände vor allem brauchen, nicht die Erfüllung all unserer Wünsche und Träume, nicht die Beseitigung der schlechten äußeren Umstände, sondern Vergebung von Gott für unsere Schuld. Erst dann wird das Böse in unserem Leben durchbrochen. Sehen, was schief ist und damit zu Gott fliehen, darum geht es bei Johannes. Und er beleuchtet Jesus, der dann diese Schuld getragen hat. Bei Jesus gibt es nicht Gnade vor Recht. Das wird an Johannes deutlich. Er hat sehr deutlich angesprochen, was schief liegt. Er hat einzelne Personengruppen, Berufsgruppen sogar deutlich benannt. Die Soldaten sollten sich bitte genügen lassen an ihrem Sold und so weiter und nicht noch von den Leuten mehr erpressen. Es gab ja von Gott genügend Dinge und die sind alle gültig, die moralischen Ansprüche, die Gott an uns Menschen gestellt hat. Und jetzt handelt er entsprechend, hat er deutlich gemacht. Das heißt, das Recht wird nicht außer Kraft gesetzt. Nicht Gnade vor Recht. Das hat mal ein Bischof deutlich gemacht, als in einer Kirchengemeinde, oder ich weiß gar nicht, ob das sogar überregional war, ein Kassenführer einer Kirche in der Kirche mal schuldig geworden ist und Geld hinterzogen hat. Und dann hat man sich hinterher aufgeregt, warum denn die Kirche jetzt dem hat tatsächlich auch den Prozess machen lassen. Dann sagte der Bischof, bei Gott gibt es nicht Gnade vor Recht, sondern Gnade nach Recht. Erst wird das Recht gesprochen. Erst wird deutlich, was hier schief liegt. Und dann gibt es Gnade, Vergebung. Das ist spannend, finde ich. Jesus erleuchtet uns als das aufgehende Licht von oben. Das ist wie der Sonnenaufgang beschrieben, aber es kommt von oben. Interessante Redewendung. Nicht von unten nach oben, sondern er kommt von oben und leuchtet. Er macht unser Leben hell, dass wir das Wesentliche sehen können und darin leben können. Er macht es hell, indem er das Wesentliche für uns überhaupt erst schafft und tut. Denn wir sitzen hier im Tal des Todesschatten. So ist das dunkle Tal, im finsteren Tal, im Psalm 23 wörtlich zu übersetzen. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens. Das kommt hier wieder. Sitzen im Schatten des Todes. Der Tod wirft in dieser Welt seine Schatten. Und solange diese Welt besteht, wird das auch immer so sein. Aber Jesus macht es hell. Deswegen kann auch David beten, fürchte ich kein Unglück, auch wenn ich im Tal des Todesstattens bin, denn du bist bei mir. Der höchste Besuch ist da. Wir gehen nicht alleine dadurch. Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht, lesen wir wieder einmal noch von Paulus. Herzliche Barmherzigkeit Gottes hat dafür gesorgt. Da wird das Innenleben Gottes mit gemeint, die Eingeweihten, die drehen sich ihm um, wenn er seine Menschen sieht, wie sie ohne ihn zurechtkommen wollen und vor die Hunde gehen. Und diese innere Bewegung hat seinen Sohn in die Welt gebracht. Davon spricht Zacharias und endet mit dem Wort Frieden. So wie der Segen, den er hätte aussprechen sollen, geendet hätte. Und er konnte ihn nicht aussprechen. So spricht er hier vom Weg des Friedens, auf den unsere Füße geleitet werden. Denn wer Frieden mit Gott hat, und wie in dieser einzelnen Begebenheit von mir eben beschrieben, wer das glaubt, wie Gott ihn liebt und jeden Menschen und wie er vergibt, wie die Gnade gilt, obwohl das Recht gegen mich spricht, der kann jetzt Friedensstifter werden unter Menschen. Das ist der Weg. Nicht Abwesenheit von Krieg und Verfolgung, sondern ungestörte Lebensgemeinschaft mit Gott, und die Möglichkeit, auch unter Menschen liebevoll umzugehen, obwohl hier so viel schief liegt. Ich zitiere noch einmal den Satz von Hans-Joachim Eckstein, der hier zum Lobgesang des Zacharias passt. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Also, bis man weiß, was noch alles kommt heute. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber den Herrn. Deshalb. Gott bringt Zweifler zum Jubeln. In Jesus ist er zu uns gekommen, auch zu dir. Und er will nicht nur zu Besuch bleiben, er will bei dir wohnen. In dir wohnen. Wo du seine Liebe glaubst, erfährst du seine Freiheit in allen Zwängen dieser Welt. Wo du dich ihm auslieferst, wirst du ein Bote seines Friedens in allen Kriegen dieser Welt. So kannst du Gott loben, mitten in dieser Welt.